Deutschlandfunk. Heute im Studio Michael Paveletz.
Guten Tag, willkommen zur Tagesschau. In diesem Sommer wird vielerorts das Wasser knapp. Deshalb legen Städte Brunnen still, verbieten das Autowaschen oder schränken das Rasensprengen ein.
Dass Wasser immer verfügbar ist, halten wir für selbstverständlich. Bis das eben mal anders ist. Nicht überall in Deutschland, aber in immer mehr Regionen. Dabei ist Wasser ein besonderes Gut.
Wasser ist Menschenrecht, Daseinsvorsorge, das ist ein Grundrecht. Es ist nicht Handelsware. Da ist ein Riesenunterschied zwischen einer Stromversorgung und einer Wasserversorgung.
Wer dafür zuständig ist, der Staat oder Private? Wer wie viel davon zu welchem Preis nutzen darf, darüber wird gestritten.
Was mich ungeheuer stört, war diese ideologische Grundhaltung, alles was privatwirtschaftlich ist, muss geächtet werden in Bezug auf Wasser.
Im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland ein wasserreiches Land. Noch. Aber die Grundwasserpegel sinken seit einigen Jahren. Das liegt auch daran, dass es wärmer wird. Am Klimawandel. Wenn auch bei uns das Trinkwasser nicht mehr im Überfluss vorhanden ist oder sogar mal knapp werden könnte, gehen wir damit dann wirklich optimal um? Regt es zum Sparen an, wenn Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft wenig oder gar nichts für die Nutzung von Grundwasser zahlen? Wird unser Wasser gut bewirtschaftet? Wir nehmen uns in diesem Podcast die großen Wirtschaftsfragen unserer Zeit vor. Uns kommt ja oft alles, was wir erleben, super neu vor, ist es aber nicht. Es war alles schon mal da, nur vielleicht anders. Wer die Zukunft verstehen will, muss die Vergangenheit kennen.
Deutschlandfunk. Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte.
Mit Sandra Pfister, das bin ich. Der Zugang zu Grundwasservorkommen, zu Brunnen, zu Bächen oder Flüssen gehört zu den ältesten Ursachen für Konflikte zwischen Menschen. Aber Menschen haben zu allen Zeiten da auch schon weise Regeln gefunden. Wasserrecht gilt als die älteste Rechtsnorm der Geschichte, entstanden vor mehreren tausend Jahren, sagt die Augsburger Geschichtsprofessorin Simone Müller.
Ich glaube, es war schon extrem früh in der Menschheitsgeschichte und in der Geschichte von Mensch-Umwelt-Beziehungen verankert, dass Wasser ein wertvolles Gut für alle ist, dass es ein Gemeinschaftsgut ist, ein Gemeingut und dass man als Gemeinschaft Regelungen finden muss, wie man dieses Wasser nutzt.
Den Zugang zu allen Trinkwasserbrunnen komplett zu privatisieren, darauf ist in Europa jahrhundertelang niemand gekommen, bis Maggie Thatcher in Großbritannien das Ruder übernahm. Sogar das sozialistisch regierte Frankreich wisse, dass eine privatisierte Wasserversorgung effizienter sei als eine staatliche, belehrt Thatcher im November 1989 ihre Kritiker im britischen Parlament und setzt dann die Privatisierung durch. Ob das wirklich so ist, dass Private das mit der Wasserversorgung genauso gut hinkriegen, das schauen wir uns gleich nochmal an. Eins ist aber klar, das ist 30, 35 Jahre her. Seither haben sich die Rahmenbedingungen verändert. Die Klimaerwärmung treibt die Kosten für die Wasserversorgung in die Höhe. Und zugleich kriegen andere das Wasser zum Spottpreis. Darüber regt sich der Kieler Klimaforscher Mujib Latif auf.
Und was eben auch nicht geht, finde ich jedenfalls, ist, dass Lebensmittelkonzerne Wasser entweder kostenlos oder für einen Spottpreis entnehmen und dann für teures Geld verkaufen. Ja, ich finde, das ist ein No-Go.
Mit abgefülltem Trinkwasser Geld verdienen? Na klar, sagen die Getränkehersteller. Eigentlich brauche der Europäer pro Kopf und Tag nur 9 Liter Wasser in bester Qualität. Doch die Wasserwerke stellten jeden Tag pro Kopf 400 Liter bereit, klagt Nestlé-Chef Peter Brabeck-Littmate schon 2008 in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung. Subtext: Es wird massenhaft Trinkwasser im Klo heruntergespült. Das sei die wahre Verschwendung.
Wenn wir 1 Liter Wasser verkaufen, dann brauchen wir 1,86 Liter Wasser, um dieses 1 Liter Mineralwasser zu produzieren. Und das ist für die Leute, die Möglichkeit, um absolut sicher zu sein, ein sicheres Produkt zu bekommen. Wir verkaufen ja nicht nur Perrier. Ich meine, ich habe immer gesagt, Perrier und Vitel, das sind so die Champagnes. Ja? Mhm. Also Sie können natürlich auch sagen, keiner sollte das Recht haben, ein Dom Pérignon trinken.
Wasser ist aber kein Champagner. Jeder braucht Wasser zum Leben. Wasser, ein Allgemeingut. Aber gleichzeitig nicht so ganz. Wasser ist ein Zwitter anscheinend. So erklärt es der Trierer Wirtschaftsprofessor Georg Müller-Fürstenberger.
Also vor mir steht ein Glas Wasser. Und als solches ist das Wasser zunächst einmal ein ganz normales Privatgut. Also ein öffentliches Gut wäre es nur dann, wenn keine Rivalität besteht. Es ist eher ein Allmendegut, das heißt, es hat eigentlich zunächst einmal jeder freien Zugang dazu. Es besteht aber eine gewisse Rivalität um das Wasser. Also wenn das Wasser eben von jemandem als Trinkwasser genutzt wird, dann steht es nicht mehr zur Verfügung, um eine Industrieanlage zu kühlen. Eigentlich handelt es sich um ein privates Gut.
Okay, diese ökonomische Sicht auf die Dinge, die ist verwirrend. In der Geschichte war das meistens anders. Wer im Mittelalter in Europa ein Grundstück mit eigenem Brunnen besaß, war privilegiert. Trinkwasser war jedoch auch ohne Landbesitz überall für alle zugänglich, ohne dass dafür gezahlt werden musste.
Ein Brunnen ist dann auch irgendwann ein sozialer Ort, der diese Gemeinschaften zusammenhält und wo theoretisch jeder sich Wasser holen kann. Und dann gibt es innerhalb der Stadtgemeinschaft durchaus Abstufungen. Es gibt Privatbrunnen beispielsweise, die nur den Reicheren zugänglich sind. Die Ärmeren müssen weiterlaufen oder auch zu einer Wasserquelle, die nicht ganz so sauber ist.
Wer öffentlich zugängliches Wasser in großen Mengen für sein Gewerbe brauchte, der musste meistens den Fürsten oder Grafen vor Ort um Erlaubnis bitten.
Ich denke jetzt hier beispielsweise an die Mühlen. Und das ist etwas, was dann quasi von dem jeweiligen Landesfürsten alleinig vergeben werden darf. Also der ist der Einzige, der bestimmen kann, hier kommt eine Mühle hin, hier darf ein Müller dann quasi das Wasser auch aufstauen.
Dafür musste der Müller Abgaben an den Fürsten bezahlen. Der war seinerseits verpflichtet, die lokale Wasserinfrastruktur insgesamt in Schuss zu halten. Zahlen musste auch, wer mit der wertvollen Ressource Wasser nicht sorgfältig umging oder sie verschmutzte.
Die Verschmutzung von Wasser, das Versiegen einer Wasserquelle, das ist oft auch in früheren Zeiten der Moment gewesen von sozialen Unruhen, von Pogromen gegen Minderheiten in Europa, gerade gegen die jüdische Minderheit, um regelrechte Hexenjagden zu starten. Also wo man auch wieder sieht, wie bedeutungsvoll Wasser und der Zugang zu Wasser ist.
Der vermeintlich oder tatsächlich vergiftete Brunnen, der lässt sich instrumentalisieren, um zu Rassismus und Antisemitismus anzustacheln. Im 14. Jahrhundert breitet sich zum Beispiel die Pest aus und mit ihr das, was wir heute wissen, falsche Gerücht, sie werde über das Trinkwasser übertragen.
Und wir wissen doch alle, wer schuld ist. Es sind die Juden, die die Brunnen vergiften. In anderen Städten wehren sie sich. Nur hier passiert nichts. Gegen die Juden müssen wir was machen.
So stellt das die MDR-Fernsehdokumentation Die Pest, die Angst und der Schatz von Erfurt nach. Am 21. März 1349 bringen Handwerker und Kaufleute fast alle Juden in der Stadt um. Etwa 1000 Menschen. Keine Seltenheit, dass Minderheiten zum Sündenbock gemacht werden.
Minderheiten, denen man es gerne zugeschrieben hat, sie wären schuld daran, dass dieser Brunnen verseucht ist. Sie hätten da ein Tierkadaver reingeworfen, sie hätten die Quelle zum Versiegen gebracht.
Und Wasser wurde schon immer auch strategisch eingesetzt.
Im Kriegsfall ist Wasser ein strategisches Gut. Wenn Sie eine Stadt belagern beispielsweise, dann ist das Erste, wonach Sie gucken, wie kann ich diese Stadt aushungern und wie kann sie sich austrocknen. Sie wollen natürlich, dass die Leute von selber aufgeben, damit sie nicht große Ressourcen jetzt hier für die Belagerung oder gar die Eroberung anwenden müssen.
Wasser als Machtinstrument. Eines, um das Nachbarn sich streiten können, sogar bis aufs Blut. Auch in der jüngeren Geschichte.
And this country's gonna run red with blood till there ain't one of us left. Now I don't hold mine so precious, so if you want to start, here, start now.
Der Film Weites Land spielt Ende des 19. Jahrhunderts, irgendwo im Westen der USA. In dem Western tragen zwei weiße Großgrundbesitzer und Viehzüchter eine hasserfüllte Dauerfehde aus um eine bedeutsame Wasserstelle. Der Sieger wird sie allein nutzen können. Der Film spiegelt das bis heute gültige Wasserrecht der USA wider. In den USA hatten die Kolonialherren aus Europa einen anderen Umgang mit Wasser durchgesetzt als zu Hause in Europa. Der Zugang zu Wasser wird privatisiert. Im Laufe des 19. Jahrhunderts bilden sich also zwei unterschiedliche Systeme heraus, erzählt die Historikerin Simone Müller. In Zentraleuropa gehört das Grundwasser nicht zu dem Land, das man besitzt. Wer einen Brunnen bohren will, muss sich dies genehmigen lassen.
Die amerikanische Regelung, die ist anders. Hier gibt es beispielsweise das Modell, dass derjenige, der die Wasserquelle als erster gefunden hat, das historische Nutzungsrecht hat, bis die Person es irgendwann mal verkauft.
Wir halten fest, schon in der Antike haben Gemeinschaften Rechte und Pflichten im Umgang mit Wasser entwickelt. Wird Wasser knapp, begünstigt das soziale Unruhen. Die Knappheit wurde in der Geschichte für Pogrome gegen Minderheiten instrumentalisiert. Aber am Trinkwasser selbst hat nie jemand verdient. Es war für alle zugänglich und hat auch nichts gekostet. In den USA setzten die europäischen Kolonialherren dem ein Ende. Der Zugang zu Quellen und Brunnen, zu Trinkwasser, wird privatisiert. Ganz anders in Deutschland. Im Laufe des 19. Jahrhunderts und der zunehmenden Industrialisierung ziehen immer mehr Menschen in die Städte. Immer öfter übernehmen die Stadt- und Gemeindeverwaltungen die Wasserversorgung. Denn diese wachsende Zahl von Einwohnern kann sich schon längst nicht mehr nur über ein paar Brunnen versorgen. Diese kommunale Zuständigkeit war etwas, das sich sogar schon Jahrhunderte davor abgezeichnet hatte, meint die Historikerin Simone Müller.
Das ist eigentlich schon viel, viel älter. Wenn wir ins Mittelalter schauen, sind ja auch da schon Städte unabhängige Entitäten, die ihren eigenen Herrschaftsbereich haben. Und schon da sehen wir quasi diese Aufgabe der Wasserversorgung bei den Kommunen im Endeffekt.
Bayern, Württemberg, Hessen, Preußen. Im Deutschen Reich regeln erstmals Landeswassergesetze die Nutzung der Ressource Wasser. Und zwar bis sich BRD und DDR jeweils ein Rahmengesetz für ihr jeweiliges Regierungsgebiet geben. Das Westdeutsche Wasserhaushaltsgesetz von 1960 bekräftigt den Grundsatz, dass Grundwasser nicht eigentumsfähig ist. Heißt übersetzt, Wasser ist ein Gemeingut, dessen Gebrauch prinzipiell allen offen steht. Aber es bedarf einer behördlichen Genehmigung, wenn die Nutzung über das übliche Maß hinausgeht. Eigentlich wie im Mittelalter, wo der jeweilige Herrscher vor Ort entschieden hat, ob die Energie des Wassers für ein Gewerbe genutzt werden durfte. Diese Genehmigungen und vieles andere im Wasserrecht ist heute Sache der Bundesländer.
Wasser ist zum Waschen da, Fallare und Fallara. Auch zum Zähneputzen kann man es benutzen.
Das Lied des Musikertrios Die drei Peheiros ist in den 50er Jahren ein Hit. Wasser ist zum Waschen da. Und zuständig fürs Wasser sind städtische Unternehmen. Punkt. Unternehmen, aber staatlich. Wie passt das zusammen? In dem Fall bedeutet das, die städtischen Wasserunternehmen dürfen keinen Gewinn machen. Sie dürfen nur so viel Geld einnehmen, dass sie ihren Job gut machen können, für gutes Wasser für alle zu sorgen, erklärt Ökonom Müller-Fürstenberger.
Also sie bezahlen als Verbraucherin eben so viel wie nötig ist an Kosten, um dieses Wasser bereitzustellen. Also der Preis auf das Wasser darf oder muss, beziehungsweise soll die Kosten decken, aber es wird keine Rendite erwirtschaftet.
Die Stadtregierung beauftragt die Stadtwerke, dafür zu sorgen, dass die Leitungen gut in Schuss sind, bei Bedarf erneuert werden und dass das Trinkwasser gut schmeckt und sauber ist. Der Wasserpreis pro Kubikmeter muss hoch genug sein, um das zu finanzieren, aber nicht höher. Nur für neue Wasserleitungen in einem neuen Wohngebiet können Gemeinden zusätzliche Erschließungsgebühren erheben. Jahrzehntelang gilt es in Deutschland als selbstverständlich, dass die Städte und Gemeinden mit ihren gemeindeeigenen Unternehmen für die öffentliche Versorgung mit Trinkwasser zuständig sind, als Teil der sogenannten Daseinsvorsorge. Bis Maggie Thatcher auf den Plan kommt.
Mr. Speaker, as the honourable gentleman is aware, 25% of the water supply industry is already privatised.
Maggie Thatcher, Großbritanniens Iron Lady, die eiserne Premierministerin, stimmt das Land auf die Privatisierung der Wasserversorgung ein. Die Privatisierung werde ein großer Erfolg. Indeed. Na, das würden viele Briten heute definitiv anders sehen. Aber erstmal finden Thatchers Ideen überall in Europa Anklang. Es ist die Zeit des Mauerfalls. Viele volkseigene Unternehmen in den ex-sozialistischen Staaten Osteuropas erweisen sich als marode. Für neoliberale Ökonomen der Beleg, staatliche Unternehmen grundsätzlich, auch im Westen, können knappe Güter nicht effizient verwalten. Es braucht mehr Kapitalismus in der Wasserwirtschaft. Der Frankfurter Ökonom Christoph Schallast fordert, wie andere neoliberale Wirtschaftswissenschaftler, 2006 mehr Wettbewerb, auch in Deutschland.
Wir haben ja im Wassermarkt zurzeit das Phänomen, dass wirklich Wettbewerb vollständig fehlt. Wir haben die Situation, dass wir in Deutschland 6.000 Player, also 6.000 Wasserversorgungsunternehmen haben, die tätig sind, was zu Ineffizienzen führt. Und wir haben einen ganz, ganz erheblichen Investitionsstau. Wir haben also, muss man sagen, eine gefährliche Situation teilweise und hier ist einfach sehr viel Kapital notwendig.
Teilweise. Es kam damals darauf an, wie klamm die jeweilige Kommune war. Berlin zum Beispiel. Die Hauptstadt ist Ende der 1990er Jahre die prominenteste deutsche Stadt, die sich private Unternehmen ins Rathaus holt.
Weil die Hauptstadt in Geldnöten ist, wie viele andere Kommunen auch, will sie einen Teil ihrer Wasserbetriebe an finanzstarke Investoren veräußern.
Georg Müller-Fürstenberger, der Professor für Kommunalwirtschaft aus Trier, meint, dass viele Stadträte private Investoren für ihre Wasserwerke aus purer Not an Bord holen wollten, nicht aus Überzeugung.
Da kann man dann über die Gründe nachdenken, warum das nicht der Fall ist, dass da keine Rücklagen gebildet wurden oder der Verschuldungsgrad bereits auf einem Maß ist, das keine weitere Verschuldung zulässt. Aber eigentlich ist das dieses Einbinden privater Investoren immer Ausdruck einer gewissen Notsituation in den kommunalen Haushalten.
Klamme kommunale Wasserbetriebe, klamme Kommunen. Auf der anderen Seite Unternehmen, die sich vom Wasser ein gutes Geschäft versprechen. Es sind spezielle Unternehmen, Beteiligungsgesellschaften, also Finanzinvestoren, die Anlagemöglichkeiten suchen. In Ostdeutschland, in ganz Osteuropa, überall muss die Wasserversorgung erneuert werden. Henry Russell von der Osteuropa-Bank in London empfiehlt den privaten Interessenten 2006 Geduld und einen langen Atem.
Sie können eine solide Rendite erwarten, aber keine außergewöhnliche. Bei Wasser müssen Sie sich darüber bewusst sein, dass es sich um langfristige Infrastrukturmaßnahmen handelt. Dann haben Sie eine Investition mit niedrigem Risiko, mit der Sie Renditen zwischen 10% und 15% erzielen können.
15% Gewinn? Nicht schlecht. Warum lässt sich mit Wasser so viel Geld machen? Trinkwasser hat als kommerzielles Handelsgut einige Besonderheiten. Aus Kostengründen kann es nur eine einzige Versorgungsleitung geben. Und die darf nur ein einziges Unternehmen bewirtschaften. Denn es muss klar sein, wer dafür haftet, falls das Trinkwasser verschmutzt wird. Heißt, wer die Rohr- und Abwassernetze kontrolliert, hat de facto ein Monopol. Ohne lästige Wettbewerber. Bei den Berliner Wasserbetrieben steigen Ende der 90er Jahre der deutsche Energiekonzern RWE und der französische Wassermulti Veolia mit insgesamt 49,9% ein. Rückblick. Christoph Üg, damals Deutschlandchef von Veolia, zählt 2006 auf, was ein privater Wasserversorger besser kann.
Wir haben die Möglichkeit, Erfahrungen aus unterschiedlichen Standorten zu gewinnen und dann, sagt man, einer anderen Kommune auch zur Verfügung zu stellen. Die zweite Sache, durch Größe haben wir auch die Möglichkeit, an gewissen Einkaufskonditionen auch besser zu arbeiten.
Die Kunden bekommen diese Vorzüge nicht zu spüren. Nach dem Einstieg der beiden Konzerne liegen die Wasserpreise deutlich über denen vergleichbarer Städte. Die Berliner sind sich schnell einig. Diese beiden Multis sollen nicht an ihrem Trinkwasser verdienen dürfen. Ein Volksbegehren fordert den Senat bereits 2007 zum Rückkauf auf. Aber die Zeit ist nicht reif dafür. 2010 kommen dann die Vertragsdetails ans Licht. RWE, Veolia und das Land Berlin haben einander zugesichert, ihre Investitionen in die Wasserversorgung gegenseitig großzügig zu verzinsen. Wasser also als sprudelnde Geldquelle. Dem setzt das Bundeskartellamt 2012 ein Ende. Es ordnet eine Zwangsabsenkung der Wasserpreise an. 2013 kauft der Berliner Senat alle Anteile zurück. Die Stadt kümmert sich jetzt wieder allein um ihr Wasser. Berlin bleibt kein Einzelfall. Überall in Europa protestieren Bürgerinitiativen gegen die Privatisierung der Wasserversorgung. Die EU-Kommission beschließt daraufhin, den Wassermarkt auf EU-Ebene doch nicht komplett für die Privatwirtschaft freizugeben. Aber was ist mit Frankreich? Dort kümmern sich private Unternehmen doch seit inzwischen 170 Jahren um die Wasserversorgung, darunter auch Veolia, die in Berlin so unbeliebt waren. Und zwar ohne, dass die Franzosen auffällig hohe Wasserpreise bezahlen müssen. Kommunen, Wasserunternehmen, Verbraucher, alle zufrieden. Also, warum geht das in Frankreich und in Deutschland nicht?
Das ist schwer zu vergleichen, weil das teilweise auch subventioniert ist. Man müsste also sehen, was wirklich dort an Kosten auch entsteht und an die Verbraucherinnen weitergegeben wird letztlich.
Die Privaten betreiben in Frankreich nur die Versorgung mit Trinkwasser. Die Wassernetze sind in der Hand der Gemeinden. Die sind für die kostspielige Aufgabe zuständig, die Leitungsnetze zu erhalten. Diese Kosten holen sie sich über kommunale Steuern zurück, nicht über den Wasserpreis. Außerdem wird Trinkwasser in Frankreich preiswerter gefördert. Also, das Wasser aus dem französischen Wasserhahn stammt meistens als Oberflächenwasser aus Seen und Flüssen. Und das wird mit Chlor auf Trinkwasserniveau gedopt. Was man schmeckt. Weshalb manche von uns in Frankreich lieber zum Wasser aus der Plastikflasche greifen. In Deutschland wird das Wasser, das aus der Leitung kommt, wo immer möglich dem Grundwasser entnommen, möglichst in Wasserschutzgebieten. Dort zahlen die Versorger den Landwirten einen Ausgleich dafür, dass sie weniger düngen.
Das Problem ist bei den kommunalen Betrieben, dass das Grundwasser, das zunächst einmal gefördert wird, dass das von unterschiedlicher Qualität ist. Und das ist in Deutschland relativ stark belastet, regional mit Chemikalien aus der Landwirtschaft. Und die zu entfernen, kostet Geld. Und das begründet dann eben entsprechend unterschiedliche Kosten.
Falls das geförderte Wasser doch mit zu viel Nitrat oder anderem belastet sein sollte, vermischen es die Versorger mit Wasser aus unbelasteten Quellen. Was heißt das jetzt? Es heißt, Trinkwasser bereitzustellen, das hygienisch einwandfrei und noch dazu wohlschmeckend ist, hat seinen Preis. Und der wird steigen. Klimaforscher wie Mujib Latif haben eine eindeutige Botschaft.
Wenn man sich einfach die Wasserspeicher bei uns in Deutschland ansieht, dann sieht man eben, seit es die Messung gibt, dass sie zurückgehen. Das heißt also, auf gut Deutsch gesprochen, Deutschland verliert Wasser.
Deshalb müssen alle, die kostbares Grundwasser nutzen, in Deutschland dafür zahlen. Wirklich alle? August 2023 in Bayern. Andrea Angenfort-Bayer aus Würzburg ist Mitstreiterin der lokalen Bürgerinitiative Wasser am Limit.
Also wir wissen gar nicht, wo Brunnen sind. Angeblich sind es an die 100 Brunnen. Und wenn wir eine Genehmigung einsehen nach dem Umweltinformationsgesetz, dann schwärzen sie uns die Flurnummern.
Die Aktivisten von Wasser am Limit sind sauer. Im nordbayerischen Unterfranken sollen die Privathaushalte nach einer langen Trockenperiode dringend Wasser sparen. Landwirte und andere Unternehmen hingegen betreiben eigene Brunnen und dürfen große Mengen Wasser entnehmen. Kostenlos, ohne Zählerpflicht, ohne Kontrolle, obwohl das Grundwasser abgesunken ist. Wer hingegen als Privathaushalt Wasser über das Leitungsnetz bezieht, der muss einen Zähler haben und zahlen. Für den Zähler und das bezogene Wasser. Aber das meiste Wasser, das zapfen in Deutschland gar nicht die Privathaushalte und Unternehmen ab, die am Leitungsnetz hängen, sondern Energiebranche, Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft, die eigene Brunnen bewirtschaften, sagt der Ökonom Georg Müller-Fürstenberger.
Also zunächst einmal 30% gehen ja über die kommunalen Wasserwerke. Das sind die privaten Verbrauchshaushalte und Gewerbetreibenden. Und da entscheidet zunächst der Gemeinde- oder Städterat über die Gebühr, die zu entrichten ist, wenn dieses Wasser bezogen wird. Die anderen 70% sind dann eben eigene Brunnen von Unternehmen.
Wasser zu bewirtschaften wird jedoch insgesamt teurer in Deutschland. Die Folgen der Klimaerwärmung verursachen zusätzliche Kosten.
Sogenannte Extremwetterereignisse, Starkregen, aber auch eben eine ziemlich lange Dürreperiode bereiten den Kommunen große Sorgen, weil das eben lokal dazu führen kann, dass die Wasserbevorratung sehr schwierig wird, weil die Becken leer sind. Und dass man dann tatsächlich rationieren muss. Oder umgekehrt, dass wenn Sie einen Starkregen haben, dass dann die Flüsse übertreten und sie entsprechende Vorrichtungen brauchen, bei denen das Wasser ausweichen kann.
Um Hochwasserschutz und Regenauffangbecken zu finanzieren, haben 13 Bundesländer bereits seit mehreren Jahren eine extra Wasserabgabe eingeführt. Bayerns Regierung hat sich lange dagegen gewehrt, aber jetzt doch nachgezogen. Dabei ist Bayern auf der Dürrekarte des Helmholtz-Zentrums tiefrot dargestellt, heißt, die Böden dort sind sehr trocken. Seit dem 1. Juli 2026 wird der bayerische Wassercent erhoben. 10 Cent pro Kubikmeter, also 10 Cent auf 1000 Liter. Der Einsatz lohne sich, sagt Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern.
Was die Menschen bekommen, sie bekommen den wichtigsten Wert des Lebens. Denn ohne Wasser kein Leben.
Theoretisch müssen jetzt auch alle zahlen, die Grundwasser aus dem eigenen Brunnen fördern. In der Praxis allerdings dann doch nicht. Denn für alle Unternehmen und Landwirte sind die ersten 5 Millionen Liter frei. Eine staatliche Subvention und Brunnenbesitzer können selbst entscheiden, ob sie einen Zähler einbauen oder den Verbrauch schätzen. Uwe Brandl, Präsident des Bayerischen Gemeindetages, gerollt.
Es ist einer unserer Hauptangriffspunkte, dass der leitungsgebundene Bürger sofort zur Kasse gebeten werden und einige wenige über gute Lobbyarbeit letztendlich privilegiert werden, ihre Verbrauchsmengen nicht einmal ordnungsgemäß erfassen müssen.
Mit einem können sich die Leitungskunden trösten. Das Wasser aus dem Wasserhahn ist in Deutschland qualitativ oft mit einem stillen Wasser aus dem Supermarkt vergleichbar, sagt der Ökonom Müller-Fürstenberger. Nur um ein Vielfaches preiswerter. Er rechnet das vor.
Sie bezahlen jetzt ungefähr 2 Euro pro Kubikmeter, das sind ja 1000 Liter. Und dazu kommt nochmal eben eine Abwassergebühr, die draufgelegt wird, die beträgt nochmal ca. 2 Euro. Also Sie zahlen 4 Euro für den Kubikmeter, 1000 Liter. Das ist natürlich überhaupt kein Vergleich mit einer Flasche Mineralwasser.
0,4 Cent für einen Liter aus dem Wasserhahn. Gutes Trinkwasser, dazu ein gutes Leitungsnetz. Damit sind wir in Europa schon privilegiert. Besonders vernachlässigt und löchrig ist das Wassernetz in Großbritannien.
What do we want?
Clean rivers!
Where do we want it?
No!
Private waters full of crap!
Zehntausende laufen im November 2024 durch London. Sie protestieren gegen den privatisierten Wasserkonzern Thames Water. Dass das Wasser aus dem Hahn geklort ist, das ist für viele Briten normal. Aber dass viel Trinkwasser versickert, weil das Leitungsnetz marode ist, das regt viele auf. Und vor allem, dass ungeklärte Abwässer in die Flüsse eingeleitet werden, einschließlich Chemiecocktails und Fäkalien. Thames Water habe, so sagen viele Kritiker, lieber am Wasser verdient als investiert und den Aktionären stattdessen Dividenden gezahlt. Fergal Sharkey, Ex-Sänger der Rockband The Undertones, fordert erbost: Macht endlich euren Job, befolgt das Gesetz.
Do your job. Go and comply with the law. And by the way, can I have a refund for all the money I've paid you for 30 years to do a job you clearly haven't done?
Also, kann ich bitte mein Geld zurückhaben, das ich euch 30 Jahre für etwas gezahlt habe, was ihr nie erledigt habt? Warum ist die Privatisierung in Großbritannien so gegen die Wand gefahren? Anders als in Frankreich. Weil Privatisierung nicht gleich Privatisierung ist.
In England wurde die Wasserbewirtschaftung wirklich komplett privatisiert. Also das Wasserwerk, das Leitungsnetz, alles was dazugehört, das ist in Frankreich nicht der Fall. In Frankreich ist das Leitungssystem immer noch im kommunalen Besitz.
Das heißt, in Frankreich kümmert sich die Gemeinde um den Unterhalt der Leitungen. Was der britische Staat seit Jahren vollständig an private Unternehmen ausgelagert hat. Die neue Regierung in London unter Andy Burnham überlegt inzwischen, die Wasserversorgung komplett zurückzukaufen. Nur würde das richtig teuer für den Staat. Was lernen wir aus all dem? Trinkwasser muss einen angemessenen Preis haben, sonst kommt nichts Gutes aus dem Hahn. Aber wer die Preise macht und das Geld einnimmt, ein privates Unternehmen oder ein kommunales Unternehmen, das ist nicht völlig egal.
Das macht einen sehr großen Unterschied. Um das etwas überspitzt auszudrücken, eine Kommune ist eine Kostendeckerin und ein privates Unternehmen ist ein Gewinnmaximierer.
Falls sich die Bürger über die kommunale Preispolitik ärgern, bietet die Demokratie einen weiteren Vorteil. Eine Stadtregierung kann man abwählen. Ein mit 30 Jahren Konzessionsvertrag gebundenes Privatunternehmen nicht. Deshalb ist es überhaupt nicht egal, wem die Leitungsnetze gehören und wer Zugriff aufs Grundwasser hat. Denn im Zweifelsfall zählen in einem Privatunternehmen die Interessen der Aktionäre mehr als die der Wasserkunden. eigentlich vorhersehbar.
Weil es sich um Wasser handelt und weil wir eben speziell dieses Problem der natürlichen Monopole haben, dann wird das immer zulasten der Konsumentinnen und Konsumenten gehen.
Und wir haben noch was gelernt. Das meiste Wasser zapfen nicht diejenigen ab, die am Leitungsnetz hängen, sondern die mit den privaten Brunnen. Dass Energieversorger, Landwirte, Industrieunternehmen das kostbare Wasser ohne Zähler, Pflichten und Kontrolle kostenlos nutzen dürfen, das gab es noch nicht mal im Mittelalter. Ob das heute noch angemessen ist, wo die Grundwasserspiegel so stark sinken, darüber sollte man wirklich noch mal nachdenken. Die Augsburger Historikerin Simone Müller findet es gut, dass Kommunen sich heute wieder darauf besinnen, dass Wasser ein besonderes Gut ist und ihre Konsequenzen ziehen.
Also wieder versuchen, Wasser und die Verwaltung von Wasser zu kommunalisieren, um an historische Beispiele anzuknüpfen, weil der Vorteil darin gesehen wird, dass Wasser als Allgemeingut am besten auch von einer allgemeinen Institution wie einer Kommune verwaltet wird.
Deutschland ist noch weit entfernt von ernsthaften Konflikten um den Zugang zu Wasser. Wir können aber einiges dafür tun, dass das auch so bleibt. Das war Crashkurs – Wirtschaft trifft Geschichte. Autorin dieser Folge war Jule Reimer. Mitgearbeitet haben Eva Barner und Dorothee Holz. Die Recherche unterstützt haben Laura Mattausch und Hans Kretschmer. Produktion und Technik Norman Wollmacher. Und ich bin Sandra Pfister. Tschüss. So, und jetzt tauchen wir noch ein in eine ganz andere Materie. Stellt euch vor, ihr lebt in einer Welt voller Hologramme und austauschbarer Körper. Eine Welt, in der man seine Identität wechseln kann wie ein paar Schuhe. Genau hier beginnt Hologrammatica, die neue Thriller-Serie vom Deutschlandfunk. Sie basiert auf einem Bestseller von meinem ehemaligen Kollegen Tom Hillenbrand. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Also, wir tauchen ein in London im Jahr 2088. Ein Privatdetektiv sucht eine vermisste Programmiererin. Eine, die zuständig war für die Verschlüsselung digitaler Gehirne. Und dann wird der Fall viel größer als gedacht. Hologrammatica. Alle neuen Folgen findet ihr ab sofort in der Deutschlandfunk-App.